Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Weiter geht's in der Vorschau auf die Saison 26-27 in der National Hockey League und heute rede ich über die St. Louis Blues. St. Louis hat in der letzten Saison in der Central Division Platz Nummer 5 belegt. 86 Punkte waren es am Ende, 37 Siege, 33 Niederlagen, 12 Extrapunkte. Das reichte nicht für einen Wildcard-Platz. Sie lagen 4 Punkte hinter den Los Angeles Kings aus der Pacific und in der eigenen Division 6 Punkte hinter Utah und verpassten zum dritten Mal in 4 Jahren die Playoffs in der NHL. Es ist einiges passiert im Sommer in St. Louis und wir schauen mal, ob vielleicht auch die Statistiken und Werte so ein bisschen andeuten, was denn passieren sollte. Siege, Punkte und so weiter habe ich eben schon erwähnt. Bei den Toren, da waren die St. Louis Blues auf Platz 24, bei den Gegentoren auf Platz Nummer 19. Advanced Metrics, Corsi 25, Expected Goals 20, hochkarätige Torchancen 29, nicht so wirklich hoch. Die Schussquote Position 14, Save Percentage Position Nummer 19, Powerplay Platz 26, Unterzahlspiel Platz 25. Kann man nicht so viel draus ablesen, außer dass die Special Teams, würde ich sagen, so in Kombination mit zum schlechtesten gehörten, was es in der Liga gab. Aber ja, die anderen Werte passen eigentlich durchweg. Da gibt es kaum Ausreißer nach oben oder nach unten. Dann letzten Endes auch zum Ergebnis in der Tabelle. Vielleicht gibt es ja bei den Zahlen, was die Spieler betrifft, so ein bisschen was, wo man Schlüsse draus ziehen kann. Topscorer war Robert Thomas. 64 Spiele hat er gehabt, 25 Tore und 64 Punkte. Platz 2 Jimmy Snuggerud, 51 Punkte, 21 Tore. Platz 3 Dylan Holloway, 22 Tore, 51 Punkte. Was aber auffällt, wenn man dann schaut und auch weiterschaut, dann gibt es wenig Spieler, die mehr als 60 Partien absolviert haben oder mehr als 65, sagen wir es mal so. Robert Thomas hatte 64, Dylan Holloway hatte 59, ja, dann kommt noch, na gut, Jimmy Snuggerud 70, Jordan Kyrou 72, dann haben wir aber mal Justin Faulk mit 61, also es sind immer noch viele dabei, wo Spiele gefehlt haben, Pio Suter 64, also sie hatten schon einige Verletzungsprobleme, das ist ein Punkt, den man auch ein bisschen ableiten kann. Und dann sieht man vorne auch 64 Punkte von Robert Thomas. Das ist okay, sage ich jetzt mal, für einen Topscorer. Wenn er jetzt volle Saison gehabt hätte, wären es vielleicht über 80 dann gewesen. Aber danach 51 Zähler, das ist schon vielleicht ein bisschen zu wenig. Und sie haben auch diesmal keine sehr gute Saison gehabt von Jordan Kyrou. Der war in den Jahren vorher wirklich besser unterwegs und hatte da deutlich bessere Zahlen, was jetzt auch seine Tore zum Beispiel betrifft. 3 Jahre hintereinander 30 plus Treffer gehabt, auch immer so 70 bis 75 Punkte ungefähr gehabt. Das war im letzten Jahr deutlich nicht so. Und er ist auch einer derjenigen, der dann beim Umbau der St. Louis Blues mit berücksichtigt wurde. So will ich es mal ausdrücken, denn es gab sehr, sehr viel, was passiert ist in der Offseason der Blues. Und wir fangen mal an der Stelle beim Management an. Denn es war so, dass sich da was geändert hat. Nach 16 Jahren als General Manager ist Doug Armstrong jetzt President of Hockey Operation, also ist eine Ebene nach oben gerutscht. Und Alexander Steen, der früher mal Spieler war bei St. Louis und den Stanley Cup auch gewonnen hat, 2019, der ist jetzt General Manager seit dem 1. Juli. Und dazu gibt es auch noch ein paar andere Veränderungen drumherum. Keith Tkachuk zum Beispiel ist jetzt ein Advisor, ein Ratgeber für den Präsidenten. Chris Thorburn ist Director of Player Development, der ist auch noch mit dabei. Auf der Coaching-Position selbst hat sich nichts verändert. Da ist weiterhin Jim Montgomery derjenige, der da die Fäden in der Hand hält und eben dann auch das Team coacht. Aber bei den Assistant Coaches, da hat sich was geändert. Claude Julien ist nicht mehr mit dabei. Mike Weber ist nicht mehr mit dabei. Dafür kommt aber der ehemalige Trainer von Anaheim, Greg Cronin. Und es kommt Václav Prosper, der in der AHL gearbeitet hat. Und Greg Cronin, der war in Iowa Coach des AHL-Teams. Also Coaching-Staff hat sich ein bisschen geändert. Vielleicht auch im Hinblick auf die Special Teams. Das ist ja dann normalerweise etwas, wo eher die Co-Trainer den Hut aufhaben und dann entsprechend das Penalty-Killing oder das Powerplay verantworten. Vielleicht ist das jetzt in dem Fall dann auch bei den beiden Neuzugängen im Coaching-Staff so. Ja, ein neuer General Manager, der aber, glaube ich, zusammen mit seinem President of Hockey Operations gearbeitet hat. Und sie haben sehr, sehr viel am Kader geschraubt. Jordan Kyrou, habe ich erwähnt, der ist mittlerweile nicht mehr da. Der ist jetzt bei den Washington Capitals. Kyle Masters ist in Anaheim. Justin Hall ist auch in Washington. Matthew Kessel ist bei den New York Islanders. Jonathan Drouin haben sie rausgekauft. Und ich glaube, der hat auch noch keinen neuen Verein gefunden, aktuell zum jetzigen Zeitpunkt der Preseason. Zugänge gab es auch jede Menge. Mason McTavish kam von den Anaheim Ducks, Brandon Carlo aus Toronto, Connor McMichael aus Washington, Ross Johnston auch aus Anaheim, Milton Gaschin aus Washington, Dylan Dubie war zuletzt vor, ich glaube, 2 Jahren in Calgary bei den Flames. Und ja, dann gab es noch 1-2 kleinere Spielerverpflichtungen. Dazu sei noch erwähnt, dass Connor McMichael direkt nach dem Tauschgeschäft einen 6-Jahres-Vertrag für 6,5 Millionen pro Saison unterschrieben hat. Also gleich dann eben auch klar gemacht hat, dass er in St. Louis bleiben möchte. Armstrong hat gesagt, ich glaube, wir sind jetzt ein anderes Team, das wir in der Nacht vor der letzten Trade-Deadline waren. Das ist natürlich klar, da gab es ja auch schon ein paar Trades. Aber was vor allem passiert ist, es sind nicht nur die Spieler, sondern es ist auch so ein Stück weit ein Generationenwechsel, der vollzogen wurde bei den St. Louis Blues. Sie haben eher Spieler gesucht, die Anfang der 20er Jahre alt sind, also bis in die Mitte, ich sage jetzt mal so bis 26, wäre, glaube ich, was. Mason McTavish sei da zum Beispiel erwähnt, auch Connor McMichael fällt da noch mit rein, Milton Gaschin fällt mit rein. Also das sind eben alles Spieler, die ja dann schon etwas anders anzusehen sind als ein paar der anderen Akteure, aber reinpassen in den Kader. Denn wenn wir weiterschauen, Robert Thomas ist 25, Dylan Holloway 22, Jimmy Snuggerud ist 21. Und die drei, die haben, obwohl ich ja schon erwähnt habe, dass sie relativ viele Verletzungen hatten, einen riesen Anteil der Tore gehabt. Knapp 30% der Tore der St. Louis Blues kam von diesen dreien. Und nochmal, die haben teilweise 20 Spiele verpasst in der Saison. Also da muss man schon sagen, fehlte ihnen eben so ein bisschen die Tiefe. Und da kommen jetzt zum Beispiel McTavish und McMichael mit rein. McTavish hat schon mal 22 Tore gemacht bei Washington. McTavish bei Anaheim, McMichael bei Washington. So rum ist es richtig. Und damit zeigten die beiden schon, dass sie scoren können, obwohl sie ja in den Teams jetzt nicht die allererste Rolle hatten. Und das ist vielleicht auch so ein Stück weit jetzt eine Hoffnung auch für die nächste Saison, dass zum Beispiel McTavish und McMichael vielleicht dann auch in der zweiten Reihe mit zusammenspielen, vielleicht mit einem Buchnevich oder mit einem Jake Neighbors. Und dass sich da eben dann eine Chemie entwickelt, wo du plötzlich auch in der zweiten Reihe Spieler hast, die an die 30 Tore machen können in der Saison und wo dann eben die Offensive etwas mehr verteilt ist auf verschiedene Spieler. Und da wäre vielleicht auch gleich mal die Idee, mit reinzuschauen und zu schauen, okay, wie sieht denn das Lineup der St. Louis Blues jetzt aus? Wie wird das aktuell erwartet? Und in der Offensive haben wir eben diese erste Reihe, Robert Thomas, Jimmy Snuggerud und Dylan Holloway. Und das ist ja, finde ich, schon keine so schlechte Reihe. Sie müssen halt nur regelmäßig spielen und gesund bleiben. Übrigens, einen Fehler habe ich gemacht. Ich glaube, ich habe gesagt, dass Robert Thomas 25 ist. Der ist 27. Aber er ist mittlerweile Mannschaftskapitän. Und das ist ja auch ein deutliches Zeichen, dass man sagt, okay, auf den wollen wir bauen, mit dem wollen wir weitermachen. Das ist insoweit erstaunlich, weil er ja letztes Jahr auch oft Teil von Trade-Spekulationen war, obwohl er ja auch noch 5 Jahre Vertrag hat, also nächste Saison plus noch 4 weitere Spielzeiten. Aber trotzdem war er immer wieder ein Thema. Cairo ist jetzt getauscht worden, man hat sich entschieden, Thomas bleibt. Und ja, ich glaube, aus meiner Sicht auch eine verständliche Entscheidung. Ich finde auch eine gute Entscheidung, dass man ihn zum Mannschaftskapitän gemacht hat und vielleicht auch nochmal so ein Stück weit so ein bisschen Reparieren des Verhältnisses und sagen, okay, ja, Trade-Gerüchte waren da, aber wir haben uns entschieden, nein, du bleibst hier und wir stehen zu unserem Vertrag, zu unserer Verpflichtung und wir wollen dir auch nochmal zeigen, hey, du bist jetzt der Mannschaftskapitän, du bist derjenige, der den Verein, die Franchise repräsentieren soll. Also kann ja auch eine Signalwirkung haben. Hier gibt es dann jetzt 2 Szenarien. In dem einen ist McTavish der Center und Neighbors und Buchnevich sind die beiden, die in der zweiten Linie spielen. Das andere Szenario sieht McMichael als Flügelspieler mit Buchnevich und Mason McTavish. Und in der dritten Formation wären Pius Suter, Dalibor Dvorsky und Jake Neighbors. Egal was, man merkt schon, dass die St. Louis Blues in den Middle Six mehr Möglichkeiten haben. Dass man sagen kann, sie sind jetzt so aufgestellt, dass sie dort eben 6, 7 Spieler, vielleicht auch mit Ross Johnston noch am Ende zusammen, kombinieren können und sagen können, je nachdem wie es läuft, je nachdem auch wer gesund ist, hoffentlich ist es immer so, dass sie vollen Kader haben, kann man eben verschiedene Formationen für die jeweiligen Situationen aufs Eis schicken. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und auch etwas, wo Jim Montgomery dann im nächsten Jahr ein bisschen mehr machen kann. Ich finde die Reihen nicht so schlecht. Mir fehlt auch da wieder, das ist ein Punkt, den habe ich bei manch anderem Team auch schon angesprochen, so ein bisschen die Star Power. Also Robert Thomas ist toll, aber er ist jetzt nicht jemand, wo ich sage, wow, den will ich aber unbedingt mal in der Halle sehen und da bin ich mir ziemlich sicher, ich kriege auch immer eine sehr, sehr gute Leistung. Auch bei den anderen ist es so, Dylan Holloway, sehr, sehr gut, jemand, der auch wirklich vielleicht nochmal einen nächsten Schritt geht, aber der ist eben noch nicht da und aktuell, ja, wie gesagt, die sind wirklich gut, diese Top 9 und vor allem dann auch die Middle Six jetzt mit der neuen Kombination, aber ein Stückchen fehlt mir noch. Hinten Ross Johnston, Jack Finlay und Alexei Toropchenko ist eine solide 4. Reihe. Ich weiß nicht, inwieweit sie da dann am oder während der Saison noch ein bisschen auch vielleicht experimentieren wollen. Ich hatte mir auch, wenn wir einmal reinschauen, in meine Notizen was aufgeschrieben zu den Prospects. Da wäre Otto Steenberg zu nennen. Der ist ein Erstrundpick 2023 gewesen, hat letztes Jahr auch schon 32 Spiele gemacht, 10 Punkte in der NHL in Springfield auch gespielt, so ein bisschen hin und her. Und da war es schon so, dass Jim Montgomery ihm in verschiedenen Situationen vertraut hat. Und er ist jetzt mit 21 jemand, der vielleicht dann eben auch in der 3., 4. Reihe, je nachdem, wie physisch die dann auch die 3. Reihe haben wollen, spielen kann und da auch ein bisschen einfach nochmal eine andere Farbe reinbringt an spielerischen Elementen, Körperlichkeit und so weiter. Also ihn kann ich mir da durchaus vorstellen, eben auch in diesem Bottom Six. Tja, Fazit vielleicht zur Offensive der St. Louis Blues. Sie sind jünger geworden, sie sind jetzt etwas unerfahrener und müssen sich erst noch beweisen. Da ist aber die Möglichkeit, wenn mehrere Spieler funktionieren, dass sie da wesentlich besser dann auch spielen im Durchschnitt, als das in den letzten Jahren auch der Fall war. Wir schauen mal zur Defensive. Auch da hat sich ja etwas getan. Brandon Carlo, der bringt sicherlich Größe, Physis und defensive Zuverlässigkeit auch mit rein. Dort hinten eben entsprechend in die Formation in der Defensive. Dazu haben sie Philipp Broberg auch mit dabei, Logan Mailloux. Das ist wohl das erste Verteidigerpaar. Broberg letztes Jahr 81 Partien gemacht, 6 Tore mit dazu beigesteuert. Das war jetzt nicht so unbedingt das Offensiv vielleicht, was man bräuchte, aber er muss jetzt auch nicht unbedingt derjenige sein, der dort diese Punkte sammelt. Logan Mailloux hat 67 Partien gemacht. Der ist dann zusammen mit Theo Lindstein dieses jugendliche Element in der Defensive. Also da ist es schon dann so, dass die beiden da eben auch für eine Verjüngung im Kader sorgen sollen bei den St. Louis Blues. Hier ist jetzt das zweite Verteidigerpaar, Theo Lindstein und Colton Parayko. Also auch da dann eher so eine Kombination, der erfahrene Colton Parayko war, glaube ich, auch in der letzten Saison schon so, dass er da mit Lindstein ein bisschen zusammengespielt hat in den 17 Partien, wo Lindstein mit dabei war. Das ist eben, glaube ich, auch immer ja ganz gut, dass ein sehr junger Spieler von einem älteren, erfahrenen Spieler lernen kann. Und hinten, die beiden sind vergleichsweise erfahren und routiniert. Cam Fowler und Brandon Carlo dann im Kader. Da ist es eben dann auch so, dass Fowler mit 34 der Dienstälteste ist aktuell in der Verteidigung. Und Brandon Carlo ist ja auch bald schon 30, also das dann ein sehr erfahrenes Verteidigerpaar. Allerdings muss man sagen, für ein drittes Verteidigerpaar auch sehr hoch bezahlt, aber das muss ja nichts heißen. Also wenn man dann wirklich die beiden Jungen damit einbaut, Mailloux eben mit knapp 1 Million an Gehalt, dann ist das schon ganz okay. Und Lindstein hat ja auch noch einen Entry-Level-Contract, dann geht das. Philipp Broberg dagegen, der ist mit 8 Millionen mittlerweile dann auch der Top-Verdiener bei den St. Louis Blues und muss auch so spielen wie ein Nummer-1-Verteidiger. Bei der Defensive ist vielleicht so auch zu sagen, dass sie eben diese beiden unerfahrenen Verteidiger mit dabei haben und dass die anderen drumherum für mich jetzt nicht unbedingt zu den schnellsten und beweglichsten Verteidigern gehören, glaube ich, insgesamt, was die NHL betrifft. Aber da muss man auch sehen, wie dann eben die Kombinationen dort sich entwickeln. Ja, und dann kommen wir vielleicht zur interessantesten Position bei den St. Louis Blues, nämlich der Torhüter-Position. Da haben sie zwei Torhüter, die sowohl richtig positive Dinge zulassen, als auch richtig negative Elemente mitbringen. Zum einen wäre da Jordan Binnington, der in der letzten Saison sehr schlecht gespielt hat in der NHL. Er war von allen in der Wertung stehenden 98 Torhütern bei Goals Save Above Expected der schlechteste. -22,4 war sein Wert. Das war überhaupt nicht gut. Nur, er hat bei Olympia, fand ich, solide gespielt und an ihm lag es jetzt nicht, dass am Ende dann Kanada nicht die Goldmedaille gewonnen hat. Wenn da einer vorne das Tor macht, Taves und McKinnon sind da zu nennen, dann gewinnen die Kanadier Gold und Jordan Binnington ist der Held, so wie er das vorher beim Four Nations Face-Off ein Jahr zuvor auch war. Dann gibt es Joel Hofer, der am Anfang auch nicht so besonders gut gespielt hat, glaube ich, aber der dann während der Saison immer besser wurde und der hatte einen Wert von +11,7 und lag auf Position 13. So, das heißt also, wir haben da so ein bisschen schon das vollzogen gesehen, was auf den anderen Positionen noch nicht so ganz passiert ist, aber vielleicht die Idee ist, nämlich einen Generationenwechsel im Tor. Jordan Binnington war lange Zeit die Nummer 1. Jordan Binnington hat einen Stanley Cup gewonnen in St. Louis. Der wird dafür immer eine Legende sein. Nicht nur aufgrund der Geschichte, sondern auch aufgrund von ein paar anderen Aktionen. Er ist ein wirklicher Typ. Also tatsächlich, wo man, wenn man jetzt so sagt, naja, Torhüter sind so ein bisschen crazy. Ich glaube, bei Jordan Binnington passt das schon. Aber er hatte ja auch entsprechende Leistungen, zumindest eine Zeit lang. Das Ganze erinnert übrigens so ein bisschen an die Situation, ich glaube, Jake Allen war das damals, als Jordan Binnington dann in die Liga gekommen ist, dass ihm jetzt ein junger Torhüter quasi seinen Job streitig macht. Was interessant ist, die Tatsache, dass beide nur noch ein Jahr Vertrag haben. Bei Joel Hofer ist das nicht ganz so schlimm für St. Louis, denn der ist Restricted Free Agent in der nächsten Offseason. Aber Jordan Binnington, der ist dann vertragsfrei, bekommt aktuell 6 Millionen und da kann ich mir schon vorstellen, dass er jemand ist vor der Trade-Deadline, wo dann eben bei Alexander Steen das Telefon klingelt und andere Teams sagen, hier pass mal auf, übrigens, was müssen wir euch denn schicken, um Jordan Binnington zu bekommen? So, dann ist immer die Frage, was erhältst du dann? Liegt es auch vielleicht am Team, dass er nicht so besonders gut gespielt hat? Kam er mit dem, was Jim Montgomery veranstaltet hat, nicht mehr zurecht? Vorher bei Greg Berube war es vielleicht für ihn angenehmer als Torhüter, kann ich im Detail jetzt auch nicht zu sagen, aber Jordan Binnington hat eben bei diesen K.O.-Turnieren, sage ich jetzt mal, best on best in den letzten Jahren auch gezeigt, dass er durchaus noch gute Leistungen bringen kann. Das wäre vielleicht nochmal ein Thema für einen Titelkandidaten. Jetzt tatsächlich bei den St. Louis Blues würde ich aktuell erwarten, dass Joel Hofer der Starter ist, die Nummer 1 ist, dass man aber trotzdem versucht, Jordan Binnington auch so ein bisschen ins Schaufenster zu stellen und dann ihm auch Spiele zu geben, um natürlich dann möglichst irgendwie einen Tausch machen zu können. Es geht dann aber auch schon darum, so ein bisschen zu schauen, okay, was kann man denn Joel Hofer für einen Vertrag geben? Denn die Tatsache, dass er Restricted Free Agent ist, heißt ja nicht, dass er unbedingt bleiben muss. Wenn man da auch zu weit auseinander ist, was das Gehalt betrifft, dann wäre da eben auch möglich, dass man sich dann über Arbitration oder wie auch immer einigen muss. Oder dass er dann geht. Das wäre aber, glaube ich, das Worst-Case-Szenario. Also ich denke schon, dass das Ziel der St. Louis Blues ist, Joel Hofer als den Torhüter jetzt der Franchise zu etablieren und eben dann auch dafür zu sorgen, dass er da die Nummer 1 ist. Und ich glaube, dass für Jordan Binnington diese 1A, 1B-Lösung auf die Dauer nicht das Wahre ist. Ich glaube, der will nochmal einen Shot haben auf einen Stanley Cup. Und deshalb gehe ich aktuell davon aus, dass er nicht bis zur Trade-Deadline bei den St. Louis Blues bleiben wird. Nur, auch da sei erwähnt, dann musst du natürlich auch irgendwo jemanden finden, der als Backup agieren kann und wo du dann eben auch entsprechend, wenn du denn im Rennen um die Playoffs bist, dort ja dann nicht abfällst. Da kommen wir dann auch schon zu den beiden großen Themen, der Storyline und dem Erfolgsmaßstab. Bei der Storyline, ich schwanke so ein bisschen zwischen, wohin geht Jordan Binnington? Weil das natürlich auch, wenn man dann so ein bisschen den Gegenwert anschaut, ein bisschen noch wieder einen Einfluss hat auf das, was auch in den nächsten Jahren möglich ist für St. Louis. Aber ich glaube, ich entscheide mich eher dafür, wie gut gelingt ihnen dieser Generationenwechsel. Denn das ist, glaube ich, schon eine schwierige Aufgabe für Jim Montgomery, da jetzt diese Spieler mit reinzubringen. Und das sind ja auch nicht unbedingt alle Spieler, die jetzt Superstars sind oder wo man erwartet, dass sie Superstars sind. Also sie haben jetzt nicht zufällig einen Nummer 1 Pick bekommen oder Nummer 2 oder Nummer 3 Pick, wo du sagen kannst, okay, das ist ganz klar ein Starspieler, den wollen wir jetzt einbinden, sondern das sind auch alles so ein bisschen Reclamation Project, sage ich mal, Spieler, die schon mal ganz gut waren, die was angedeutet haben, aber wo man sich nicht so ganz sicher ist, was ist jetzt das Maximum, wo ist das Ceiling dieser Spieler. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant sein, da St. Louis anzuschauen im nächsten Jahr und einfach zu gucken, okay, können sie jetzt dann auch mit einem Robert Thomas, auch das gehört für mich zum Generationenwechsel mit dazu, mit ihm als neuem Mannschaftskapitän, einfach jetzt wieder eine Identität schaffen, die dann auch auf die nächsten Jahre hinaus genutzt werden kann, um wieder ein Spitzenteam zu werden. Ich glaube, das finde ich interessanter. Ich glaube, das würde ich doch eher als Storyline sehen. Wie schaffen sie es, diese Entwicklung und diesen Wechsel von den alten Etablierten, wo jetzt viele dann auch schon weg sind in den letzten Jahren, zu schaffen zu einer neuen Mannschaft St. Louis Blues, die irgendwo dann auch mal in Richtung Stanley Cup schielen kann. Das finde ich sehr, sehr interessant. Der Erfolgsmaßstab, der sich daraus dann ergibt, ist für mich, dass sie ganz klar in die Playoffs wollen. Also das wäre, glaube ich, das absolute Ziel, das wäre eine sehr, sehr gute Saison, wenn die St. Louis Blues in die Playoffs kommen. Das Problem dabei ist einfach wieder die Division. Ich erwähne es in den Sendungen über die Central immer wieder. Vorne sehe ich vielleicht auch in anderer Reihenfolge die Avs, die Stars und die Wild. Dann ist Utah ein sehr starkes Team, schon letztes Jahr gewesen, die jetzt Playoff-Erfahrungen haben, die auch nochmal sich ein bisschen verändert haben, verstärkt haben, glaube ich schon, mit Lee und Trocheck, dass sie da an Schwachstellen geschraubt haben. Muss man gucken, inwieweit J.J. Peterka ihnen dann weiterhin fehlt, weil so einen Torjäger brauchten sie ja eigentlich vorher schon und Peterka war es jetzt nicht, aber das heißt ja nicht, dass dann der Need nicht weiterhin da ist. Also ich glaube schon, dass Jutta da vielleicht nochmal jemanden braucht. Und wenn du die vier dann hast, dann wird es für St. Louis verdammt schwer. Vorteil kann sein, das habe ich glaube ich bei Nashville auch gesagt, dass eben drüben die Pacific nicht so gut ist. Nur im letzten Jahr hat es trotzdem nicht gereicht. Also auch da war die Pacific ja nicht gut. Führte aber dazu, dass trotzdem die Teams aus der Central nicht mehr Punkte hatten als die viertplatzierte Mannschaft in der Pacific Division. Was auch daran liegen könnte, dass die Teams sich gegenseitig die Punkte wegnehmen, weil sie eben so gut sind in der Central, dass du da vielleicht mehr Spiele verlierst und dass Teams so am Rand der Playoffs in der Pacific einfach dann auch leichter Punkte abgreifen können als in der Central. Ich traue ihnen mit viel Glück, mit viel, viel Glück die Playoffs zu. Das wäre, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Saison. Wenn sie die knapp verpassen und trotzdem eine sehr gute Entwicklung haben und vielleicht auch dann für einen Jordan Binnington ein gutes Paket zurückbekommen, kann das auch noch als Erfolg gewertet werden, so eine Saison. Aber ich glaube, Playoffs wäre schon das Idealszenario für die St. Louis Blues. Wie ihr das seht, könnt ihr mir gerne schreiben, info@sportpassion.de oder Lars Mar, je nachdem, wo ihr bei Social Media seid, da findet ihr mich auch. Ist ja auch in den Shownotes mit dabei, also glaube ich, relativ einfach dann auch zu finden. Das war's mit der Vorschau auf die St. Louis Blues. Wir bleiben aber auch in der nächsten Ausgabe in der Central Division und dann werde ich vorausschauen auf die Saison der Colorado Avalanche, beziehungsweise den Kader analysieren und euch sagen, was in der Offseason passiert ist und dann so ein bisschen auch schauen, was ist denn möglich für die Avs in der neuen Spielzeit. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sport Passion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.